besonders ins Online-Meeting und in den Livestream. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen können, wenn auch nur online teilweise, zu einem besonderen Gottesdienst, ein besonderer Gottesdienst, weil wir in besonderer Weise an ein besonderes Ereignis gedenken an diesem Tag. Ich freue mich jedes Jahr wieder, dass das in diesem Land auch noch einfach eine Tradition und auch ein Feiertag ist, weil dadurch auch jedes Jahr aufs Neue dieses besondere Ereignis, das wird in besonderer Art und Weise darauf hingewiesen werden kann. Der, wie der Jürgen schon gesagt hat, der Tod des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und so schön das aber auf der einen Seite ist, so sehr stellt es mich jetzt auf der anderen Seite vor eine Herausforderung, nämlich euch, allen Zuhörern, eine Sache zu verkünden, die ihr alle schon zahlreiche Male gehört habt. In der Regel jeder von Kindheit an, mindestens einmal im Jahr. Und ja, das Problem bei dieser Sache ist, dass wir Menschen eben so gestrickt sind, dass Dinge uns schnell alt werden, dass jedes Lied irgendwann mal langweilig wird, genauso wie jeder Film, und selten kann man ein Buch zweimal lesen. Und das bringt leider mit sich, dass eben auch dieses besondere Ereignis zu einer toten Tradition werden kann für jeden Einzelnen. Und dass vielleicht auch jemand, der ein treuer Gemeindegänger ist, diese Sache so oft hört und ihm so geläufig wird, dass es ihn einfach nicht mehr trifft, nicht mehr. Und vielleicht auch deshalb, obwohl er sein Leben in seinem Leben zahlreiche Male gehört hat, nie wirklich ganz erfasst, was Karfreitag und Ostern eigentlich für ihn bedeutet. Und das wäre schlimm, denn davon hängt viel ab. Aber eben gerade diese Tatsache, dass wir es oft hören, und für viele wird es dann auch noch schwierig, dass das Ereignis an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Zeit und ganz anderen Kultur waren. Vielen fällt es dadurch schwer, manchmal sich in diese Dinge richtig hineinzuversetzen, dass sie einen wirklich treffen, obwohl es ja schockierende Dinge sind, an die wir heute gedenken. Allein schon aus rein menschlicher Perspektive, wenn man wirklich erfassen würde, was man da liest, wie ein Mensch damals unschuldig gekreuzigt wurde, dann ist allein das schon schrecklich. Aber nein, es ist noch viel mehr als das. Wir sind überzeugt und glauben fest daran als Christen, dass es Gottes Sohn war, der gekreuzigt wurde, an eben jenem Karfreitag. Aber Gott wusste, dass wir so sind, dass unsere Herzen träge sind, wirklich die Tiefe von so etwas zu ergründen, und hat uns deshalb auf der einen Seite vier Berichte gegeben, immer aus einer etwas anderen Sichtweise über dieses Ereignis, und hat auch in diese Berichte unterschiedlichste Einzelheiten eingewoben, die uns ermöglichen, auf andere Art und Weise darauf zu blicken. Und unter anderem hat Gott es so geführt, dass manche Personen auch damals mit involviert war, in der wir heute uns wiedererkennen können, was Ostern geistlich heute für uns bedeutet. Und eine dieser Personen ist ein Mann namens Barabbas, den wir heute näher betrachten werden, was er mit all dem, woran heute gedacht werden soll, zu tun hat und noch mehr, was das mit dir zu tun hat. Um aber das zu betrachten, möchte ich bis zu der Stelle, wo diese Person auftritt, zuerst einmal die Ereignisse noch mal ganz kurz schildern. Bis dahin, Ostern, die Ereignisse beginnen am Abend von Gründonnerstag, wo Jesus mit seinen Jüngern sich zusammensetzt, um das jüdische Passafest zu feiern. Aber noch in derselben Nacht, eben auf Karfreitag, wird er verraten von einem seiner Jünger namens Judas und wird gefangen genommen, auf Befehl der damaligen jüdischen Führung. Warum? Nicht, weil er sich etwas Schlimmes zu Schulden kommen lassen hat, sondern wir erfahren es klar aus den Evangelien, sie waren neidisch, sie fürchteten um Machtansprüche, weil er eben doch sehr viele Menschen anzog und immer mehr Leute ihm doch nachfolgten, aber er ihnen doch so tief widersprochen hat in allem, wofür sie standen, was sie taten und was sie sagten. Und das ging so weit, dass sie eben ihn aus dem Weg räumen wollten, und an diesem Abend begannen es in die Tat umzusetzen. Er wurde gefangen genommen und dann versuchen sie ihm den Prozess zu machen, und ich lese darum jetzt mal in Lukas 22 ab Vers 66 ein paar Verse. Lukas Evangelium, die Verse 66 bis 71, wer es mit aufschlagen möchte. Und dort schreibt eben der Evangelist: Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren hohen Rat und sprachen: Bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich aber fragte, so würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie: Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Also in diesen kurz beschriebenen, in diesen kurzen Versen beschriebenen Sequenz sehen wir es, wie sie zu einem Urteil kommen, und das Urteil, was sie letztlich oder worüber sie urteilen, ist sein Anspruch, wer er ist, mit dem er aufgetreten ist. Hier wird es genannt, dass er der Sohn Gottes ist, und sie haben ihm es in anderen Worten quasi vorgeworfen, dass er beansprucht, der Messias zu sein. Und ja, warum warfen sie es ihm vor? Eigentlich hatte er es viele Male bewiesen durch zahlreiche Wunder, indem er alle Vorhersagen auf ihn erfüllt hat, die zu dieser Zeit dran waren, erfüllt zu werden. Aber wie gesagt, das war nicht das wirklich objektive Urteil über das, was er sagte, sondern persönliche und bösartige Missgunst ihm gegenüber, die sie letztlich dazu brachten, ihn aus dem Weg räumen zu wollen. Allerdings endet das Ganze hiermit nicht, sondern wir erfahren aus den Evangelien, obwohl sie die Führung des Volkes waren, dass sie unter Vorherrschaft waren der Römer und deshalb keine Todesstrafe verhängen durften. Und deshalb geht die Geschichte weiter, indem sie ihn nun vor den römischen Beamten führen. Und ich lese nochmal weiter ab Vers 23. Ab Kapitel 23, ab Vers 1. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei der Christus, der König. Wir sehen schon, die Anklage ändert sich auf einmal, weil sie wissen, dass das, was sie so schlimm finden, niemals vor dem römischen Gericht durchgehen würde. Und nun erfinden sie Dinge, dass eben er das Volk verführen würde und dass er sie davon abhalten würde, die Steuern zahlen zu wollen, was eine absolut dreiste Lüge ist, weil er an einer Stelle öffentlich im Tempel genau das Gegenteil gelehrt hat. Und ja, er behauptet, der Christus zu sein. Das stimmt natürlich. Aber damit will er nicht den Machtanspruch des römischen Kaisers angreifen, sondern sagt an anderer Stelle, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Vers 3. Da fragte ihn Pilatus und sprach: Bist du denn der König der Juden? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Und so geht das nun weiter, dass Pilatus eben ihn einfach freigeben will, weil er es nicht einsieht, jemand unschuldig zu verurteilen, und diese jüdischen Führer damit fortfahren, eben doch seine Kreuzigung und seinen Tod zu fordern. Und das führt Pilatus dazu, sich auf einem anderen Weg aus dieser Situation rausziehen zu wollen. Denn wenn sie ihn schon unbedingt schuldig sehen wollen, so gab es damals noch eine andere Möglichkeit, ihn doch freizulassen. Und das lesen wir nun ab Vers 13 weiter. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, also nochmal sein Urteil: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als machte er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren wegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt, und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihn aber anlässlich des Festes einen freigeben. Und das ist in kurzen Worten eine damalige, ein Brauch zusammengefasst, dass eben der römische Statthalter den Juden an diesem Fest einen Gefangenen freigegeben hat, auch ein bisschen, um sie zu besänftigen, weil sie besonders an diesem Fest immer oft dazu neigten, Aufstände zu machen. Und damit denkt er nun, damit könnte er nun diese Sache doch auf andere Weise beenden, denn diese Entscheidung würden nicht die Führer treffen, sondern die würde er dem Volk übergeben. Das lesen wir in anderen Evangelien deutlicher. Und dachte so dann doch, ihn freigeben zu können, auch gegen diesen Ansturm der jüdischen Führer. Und zwar stellte er den Menschen nun zwei Personen vor. Jesus von Nazareth und auf der anderen Seite eben jenen Barabbas, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Barabbas, wer ist Barabbas? In Vers 18 lesen wir dann von ihm, da schrie aber die ganze Menge und sprach: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Also nun ein wirklicher Verbrecher. Was hat es näher mit diesem Mann auf sich? Nun, wie wir gerade gelesen hatten, er hat einen Aufruhr veranstaltet und einen Mord begangen. Warum? Nun, damals gab es in Judäa eine Gruppe, die nannte man, oder die nannten sich die Zeloten. Zeloten von dem Wort für Eifer. Sie eiferten für die Freiheit ihres Landes und waren letztlich eine Untergrund-, eine Guerilla-Bewegung, die ja unter anderem mit Attentaten und Aufständen versuchten, irgendwie die römische Besatzung abzuschütteln. Und es ist davon auszugehen, dass dieser Barabbas ein solcher war, und das waren eben die Menschen, die damals solche Aufruhre veranstalteten. Und das Wort, das in Johannes 18, Vers 40 für ihn verwendet wird, ist das, was die Römer damals eben für diese Menschen verwendeten. Er war also Teil dieser Gruppe, sie selbst hätten sich Guerillakrieger genannt, und von den Gegenüberliegenden wären sie wahrscheinlich heutzutage Terroristen oder Putschisten bezeichnet worden. Und er war wahrscheinlich auch noch ein Anführer von ihnen. Nun klingt es auch vielleicht ein bisschen komisch, dass ich sage, aber das ist ein Mann, mit dem, den Gott uns hier hinstellt, dass ich und du uns mit ihm identifizieren. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum will Gott von mir, dass ich mich mit einem Terroristen identifiziere? Terroristen sind ja wohl die Menschen, die heute am allermeisten als die Personifizierung des Bösen betrachtet werden. Das sind Menschen, die unsere friedliche Gesellschaft durch abrupte und sinnlose Gewalt stören. Und das gilt für jede Art von Terrorismus, sei es große Anschläge wie der 11. September, wo hunderte Menschen zu Tode gekommen sind, seien es die zahllosen kleineren Messerangriffe, die unter anderem vor einem Jahr in Frankreich einer stattfand, oder auch nicht nur der islamistische Terror, auch vor 2 Jahren, auch um die Osterzeit, fand in Australien, in Christchurch, dieses Attentat statt, wo ein Mann in 2 Moscheen stürmte und dabei 51 Menschen tötete. Und diese Dinge gehen durch die Medien und gehen durch die Herzen und schockieren uns. Und das ist eine Sache, die heute, denke ich, greifbar ist, was Terror bedeutet. Das wissen wir auch heute noch und können uns vielleicht darum auch umso mehr hineinversetzen, was dieser Mensch damals verkörperte. Nun, besonders natürlich für die Römer, für die eigene Bevölkerung, war er für die einen eben ein Terrorist, für die andere so etwas wie ein Freiheitskämpfer. Aber er tat eben genau dies, was diese Menschen heute tun, die uns so sehr schockieren. Und wenn wir davon lesen, dann erregt das wahrscheinlich Zorn und Abneigung und vielleicht auch Angst in uns und garantiert nicht Identifikation. Und doch stellt uns Gott diesen hin als ein Spiegelbild. Und ich möchte dir 5 Dinge sagen, wo du denn tatsächlich Gemeinsamkeiten mit diesem Mann hast. 5 Dinge, die du mit einem Terroristen gemeinsam hast. Und das erste ist die Grundausrichtung. Was war Barabbas? Was war letztlich die Triebfeder all seiner schlimmen Taten? Er war ein Rebell letztlich. Er rebellierte gegen die über ihn gesetzte Regierung. Diese Menschen waren für ihn einfach Fremde, die er nicht wollte. Und es kratzte an seinem Stolz, sich ihnen zu beugen. Diese Regierung erließ Verbote, die ihm nicht passten. Und er wollte sich ihnen nicht beugen, weil es ihn in seiner Freiheit einschränkte. Und sie verlangten hohe Steuern, die er ebenso nicht geben wollte. Und sie unterdrückten auch das Volk auf eine Art, oder sie gingen auf eine Art und Weise mit dem Volk um, die ihm nicht passte. Und wenn wir das Ganze historisch betrachten, dann können wir einiges davon nachvollziehen, einiges nachempfinden. Und auch wenn wir nicht genauso gehandelt hätten, versteht man doch, was in seinem Herzen vorging, wo dieser Hass eben herkam. Aber eben das Gegenstück, oder da, wo du zu ihm ein Gegenstück bist, auch du bist ein Rebell unter einer Regierung, die eben nicht diese Dinge aufweist. Zumindest nicht die Dinge, bei denen wir uns hineinversetzen können, wie Unterdrückung und große Ausbeutung. Aber doch lebst auch du unter der Regierung Gottes letztlich. Unter der Regierung Gottes. Und dieser Gott, der über uns allen ist, hat auch ein Gesetz erlassen. Hat auch Gebote erlassen. Und ich unterstelle dir, dass du dich eben auch diesen nicht beugen willst. Dass eben auch in dir ein Widerwille auftritt gegen die Dinge, die dieser Gott über dich verhängt hat. Er hat Verbote und Gebote aufgestellt, wie auf der einen Seite, du sollst deinen Nächsten nicht töten, aber auch ihn nicht hassen. Auch ihn nicht abschätzig behandeln, sondern deinen Nächsten lieben und wertschätzen als Geschöpf Gottes. Auch wenn er eben dir diese Wertschätzung nicht erwidert. Du sollst nicht Unzucht treiben und genauso noch das viel Kleinere, nicht mal die Frau deines Nächsten begehren. Du sollst nicht stehlen. Du sollst deine Eltern, Vater und Mutter ehren und ebenso deine Regierung und sonst Menschen, die über dich gesetzt sind. Gott hat Gebote aufgestellt und zeigt damit, dass er recht genaue Vorstellungen hat, wie es in seiner Schöpfung, unter seiner Regierung auszusehen hat, wie er möchte, dass wir leben. Und auch wenn ich dich mit diesen wenigen Beispielen gerade noch nicht gekriegt habe, dass du dagegen verstößt, wenn davon noch vielleicht dein Gewissen noch nicht so angegriffen ist, so unterstelle ich dir doch, dass du nicht in der Weise überhaupt, oder wenn es denn so ist, frage dich selbst, wenn du gar nicht recht danach fragst, was Gott in jeder einzelnen Lage deines Lebens von dir möchte, dann zeigt das schon, dass du eben in dieser Rebellion lebst. Dass du es dir eben einfach egal ist, was dieser Gott von dir fordert. Denn, ja, auch hier gilt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Gott hat Gebote erlassen, aber nicht nur das, auch er erhebt Abgaben, wie das Reich damals. Auch Gott erhebt Abgaben, allerdings nicht in Form von Geld. Er stellt andere Forderungen an uns. Er fordert Verehrung und Dank von uns. Er fordert das wie Abgaben. Die Regierung fordert Abgaben und stellt uns dafür Straßen, Schulen und Polizei und dergleichen zur Verfügung. Und was stellt Gott uns zur Verfügung? Er stellt dir Luft zum Atmen zur Verfügung, einen Boden, um darauf zu gehen und einen Körper, um darin zu leben und fordert eben darum als gerechten Lohn einerseits den Gehorsam, aber eben auch Dank und Verehrung. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der in unserer heutigen Gesellschaft am meisten vergessen wird. Wir sind nicht nur schuldig, all diese manchmal kleinlich erscheinenden Gebote zu halten, sondern wir sind es schuldig, diesem Gott Anbetung und Ehre und Bewunderung zu bringen. Und ein Tag, an dem du den ganzen Tag daheim warst und somit gar nicht in der Lage warst, einem anderen Menschen etwas Böses zu tun, weil du ja keinen getroffen hast, aber Gott dennoch nicht geehrt hast und deinem Herzen ihm zugewandt warst, zu ihm gebetet hast und ihn gelobt hast und gedankt hast, ist dennoch ein Tag, an dem du dich dadurch schuldig gemacht hast. Es sind die Abgaben, die Gott verlangt. Also auch wenn du dich keiner Messerattacke oder sonst einem Anschlag schuldig gemacht hast, ist es doch so, dass du unter Gottes Gesetz schuldig bist und beständig in dieser Schuld lebst und darum ein Rebell bist. Hätte damals einer das unter dem Römischen Reich gemacht, beständig die Abgaben zu verweigern, dann wäre genauso schnell das Staatskommando gekommen oder ähnlich schnell, etwas langsamer, aber es wäre gekommen, wie eben als dieser Anschlag verübt wurde. Es ist ebenfalls Schuld. Auch du bist ein Rebell. Und die zweite Sache, die du mit ihm gemein hast, ist, dass das Urteil schon gefällt ist. Barabbas saß schon im Gefängnis. Ja, er war eigentlich schon in der Todeszelle. Vielleicht hat noch das Urteil letztlich gefehlt, aber es war letztlich klar. Und genauso wenig, wie es damals bei ihm möglich war, genauso wenig ist es bei dir möglich. Und letztlich allgemein eine absurde Vorstellung, dass man die schlimmen Dinge, die man getan hat, durch gute Dinge wieder aufwiegen kann. Es ist eigentlich völlig absurd, wenn wir daran denken, dass in keinem menschlichen Gericht diese Praxis angewendet werden würde. Nur weil ein Terrorist sagt, okay, von nun an werde ich aber gut mit den Menschen umgehen, entgeht er nicht seiner Schuld. Er hat das trotzdem getan. Und genauso, wie wenn du 100-mal mit 30 an einem Blitzer vorbeifährst und beim 100. Mal mit 100 vorbeifährst, dann bist du schuldig wegen diesem einen Mal. Und es macht es in keiner Form besser, dass du so oft mit der richtigen Geschwindigkeit daran vorbeigefahren bist. Es ist einfach ein verdrehtes Verständnis von Schuld, das wir uns aber, wenn man es sich dann erlaubt, irgendwie nur Gott gegenüber erlaubt. Kein Mensch würde mit diesem Widerspruch vor die Polizei treten und hoffen, darum wieder freizukommen. Und so ist es auch bei Gott. Schuld ist Schuld und kann nicht einfach aufgewogen werden. Also, das Erste, auch du bist ein Rebell und auch dein Urteil ist schon gefällt wie dieser Mann. Und somit sitzen wir alle vor Gott letztlich, wie auch schon eben in dieser Zelle und warten, bis die restlichen Jahre verstrichen sind und nach unserem Tod das Gericht stattfinden wird. Und wenn aber das Urteil schon gefällt ist, dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage, okay, wie viel kriege ich dann jetzt? Ja, wie hoch ist jetzt die Strafe? Was habe ich zu erwarten? Nun, was hatte dieser Mann damals zu erwarten? Er hatte mit Sicherheit das Schlimmste zu befürchten. Ja, nicht nur, dass er einen Mord begangen hat, das ist schlimm, da können wir uns reinversetzen, aber dass er sich gegen das damals gesetzte Regime gestellt hat und wirklich die Menschen dagegen aufgewiegelt hat, das war das Schlimmste. Er hat sich damit gegen das gesamte Regime gestellt und musste darum auch die gesamte Macht von ihm zu spüren bekommen. Und für solche Menschen war die Strafe der Kreuzigung gedacht, der wir auch an diesem Tag gedenken. Und das war es, was er eben zu erwarten hatte. Und sie war deshalb besonders schlimm, weil der Todeskampf besonders lange dauerte, teilweise bis zu mehreren Tagen, weil es von besonders großen und verschiedenen Schmerzen begleitet war, weil die Person sich über diese Tage und Stunden hinweg eben in ihrem Schmerz hoch und runter gewindet hat und dabei vom einen Schmerz in den anderen, entweder es zieht an den Händen umso mehr oder an den Füßen mehr. Und die ganze Haltung verursachte dann auch noch irgendwann rasende Kopfschmerzen und brennenden Durst. Und zudem war sie besonders schändlich, denn entgegen all den oftmals relativ schick dargestellten Kruzifix-Darstellungen, die man sieht, wurden die Personen nackt an dieses Kreuz gehängt und öffentlich in etwa 3 Meter Höhe aufgehängt und damit noch extra beschämt und zur Schau gestellt zu werden. Und das hatte er zu erwarten. Nun, natürlich, er hatte einen Mord begangen, er hatte etwas Schlimmes getan. Aber wie viel Strafmaß kann man denn als Durchschnittsbürger, wie ich und du es sind, erwarten? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt wirklich mal persönlich fragen. Ja? Jeder, der hier sitzt, hat in etwa so etwas erwartet, was ich jetzt bisher sage und gesagt habe. Aber frag dich doch mal ganz persönlich, was glaubst du, wenn du mal vor Gott stehst und all das wahr ist, was ich gesagt habe, was glaubst du, was du verdient hast an Strafe? Mal alles mit einbezogen, kleine Sünden, große Sünden, wirklich auch mit einbezogen, dass du Gott nicht so geehrt hast, wie du solltest. Was glaubst du nach deinem Gerechtigkeitsempfinden, was gerecht wäre? Ein paar Jahre Haft, Geldbuße, Zwangsarbeit, wirklich was ist es nach deinem Gerechtigkeitsempfinden? Wie schlimm hältst du dich vor Gott? Nun, vielleicht kann jetzt, oder wahrscheinlich können jetzt die wenigsten, oder sind jetzt viele da gar nicht so dazu weit drüber nachdenken zu können, weil ja eh jeder weiß, was jetzt kommt, weil jeder weiß, dass in der Bibel steht, dass Sünder einmal in die Hölle kommen, dass es eine Hölle gibt. Und vielleicht ist auch gerade das die Tatsache, die, ja, je nachdem, wir sitzen unterschiedlichste Menschen und online noch viel mehr, die ich vielleicht gar nicht kenne. Vielleicht ist ja das der Grund, warum das Christentum auch dich in einer gewissen Art und Weise abstößt oder was du vielleicht auch in deinem eigenen Glauben manchmal nur schwer erfassen kannst. Warum die Hölle? Vielleicht ist es so schlimm, dass du es für absurd hältst, ja, und dass du deshalb dich eben nicht diesem Glauben in dieser Form zuwenden willst, wie Gott es von dir fordert. Aber lass mich versuchen, einmal Gottes Perspektive zu schildern. Warum er dieses hohe Strafmaß, und es ist klar, die Bibel sagt das wirklich, dass wer einmal von Gott verurteilt wird für seine Sünden, dass es wahrscheinlich auch verschiedene Strafmaße gibt, aber dass jede Strafe ewig sein wird und jeder an einem Ort sein wird, der fern von Gott, fern von Freude und eben, ja, davon gezeichnet ist, wie Jesus sagt, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Warum? Warum das Ganze? Nun, aus Gottes Perspektive, er sieht so auf diese Welt herab. Er hat eine Schöpfung gemacht. Eine ganze Schöpfung. Und in dieser Schöpfung gibt es mächtige Engelwesen, die wir gar nicht sehen können, aber von der uns die Bibel berichtet, dass es die gibt, und die sind in Gottes Gegenwart. Die sind weit mächtiger und besser als ich und du. Aber sie sind den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, zumindest die heiligen Engel, als Gott anzubeten und ihm zu dienen von ganzem Herzen und ihn zu bewundern. Und dann gibt es noch andere Dinge in seiner Schöpfung, die nicht fähig sind, Dinge bewusst wahrzunehmen. Gott hat auch Ökosysteme und Sonnensysteme und kleine Zellen und große Tiere geschaffen. Diese Dinge beten Gott nicht bewusst an, aber sie verherrlichen ihn, indem sie einfach in sich vollkommen und wunderbar sind. Und so verherrlicht alles Gott, was er gemacht hat. Und deshalb hat er es gemacht und deshalb erhält er es. Und dann gibt es da noch den Menschen. Und dem hat er noch eine besondere Ehre gegeben, dass er uns, mich und dich, so gemacht hat, dass wir ihm ähnlich sind. Ich weiß nicht, wie viel du schon mal darüber nachgedacht hast, dass in der Bibel steht, dass wir in Gottes Bild geschaffen sind. Nun, das hat viele Aspekte, aber unter anderem eben, dass wir die Dinge empfinden können, die Gott empfinden kann, wie Liebe und Zorn und Freude und Trauer. Und auf der anderen Seite, dass wir kreativ sind und Dinge uns überlegen und dann auch zustande bringen können. Wir sind das Bild Gottes und werden alles in diesem Universum beständig damit beschäftigt, ist Gott zu verherrlichen. Sitzt du zu Hause vor deinem Fernseher und interessierst dich nicht für ihn. Und das ist die große Sünde. Und lebst dein Leben und tust Dinge, ob sie ihm gefallen oder nicht, und viele gefallen ihm davon nicht. Und Gott und die gesamte Schar der heiligen Engel sieht das als so schlimm an, dass wir in die Hölle gehören. Das ist Gottes Urteil über uns. Und ich weiß nicht und erwarte gar nicht unbedingt, dass du jetzt aufschreist und sagst, jawohl, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja, das ist jetzt auch mein Urteil über mich. Nun, es ist normal für den Sünder, das nicht sehen zu können, wie schlimm er vor Gott ist. Aber das ist eben eine weitere Sache, die du mit Barabbas gemeinsam hast. Auch bei ihm gehe ich davon aus, dass auch er, wie jeder Verbrecher, nicht nachvollziehen konnte, dass er sein Strafmaß verdient hätte. Ja, er war doch ein Freiheitskämpfer. Das hätten doch die verdient, gekreuzigt zu werden, nicht ich. Und überhaupt alle anderen, aber ich doch nicht. Und an dieser Stelle treffen wir eben auf diese Tragik, die groß ist, denn Gott, und das werden wir gleich sehen, bietet uns Frieden mit ihm an, aber er wird nicht genommen, weil eben Menschen nicht bereit sind, sein Urteil über sich zu akzeptieren. Weil sie nicht bereit sind, das anzunehmen und darum nach Hilfe und Vergebung zu suchen. Und auch bei Christen ist es oft eine Tragik, Denn nur wenn wir das auch in rechter Weise wirklich anerkennen und nicht nur in diesem einen Moment der Bekehrung, sondern auch an allen anderen Tagen, nur dann wird uns Gott und Jesus so teuer und auch dieser Tag heute so wichtig, wie er es eigentlich verdient hat. Wir wirklich sehen, dass wir so von Natur aus in Gottes Augen sind. Wenn wir es aber sehen, wenn du das anerkennst, wenn du bereit bist, diesen Knicks zu machen und das einzugestehen, auch wenn du es nicht ganz nachempfinden kannst, aber bereit bist, das vor Gott einfach anzuerkennen, ja, so bin ich. Ja, ja, vor deinem Gesetz stehe ich so da. Das akzeptiere ich. Dann kann auch das Fünfte jetzt auf dich zutreffen. Dann trifft auch das Fünfte auf dich zu, was auf Barabbas zutraf. Denn dieser Mörder, dieser Terrorist, dieser von allen verurteilte Verbrecher ist freigelassen worden an diesem Tag und ist völlig straffrei ausgegangen. Völlig. Und auch das kannst du mit ihm gemeinsam haben. Warum? Nun, einfach um das zu Ende zu schildern. Pilatus hat diese zwei Männer dem Volk vorgestellt, diesen schuldigen Mann und diesen gerechten Mann, und fragte sie, wen wollt ihr nun? Jesus, Jesus von Nazareth, von dem gesagt wird, er sei der Messias, oder, und das ist vielleicht auch etwas interessant, dieser Barabbas, dieser Name, hat auch eine besondere Bedeutung, denn das ist eigentlich kein Eigenname, das heißt eigentlich einfach Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Und nach manchen alten Schriften geht man davon aus, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber manche Schriften legen es nahe, dass dieser Mann auch noch mit Vornamen Jesus geheißen hat. Und das ist nicht so ungewöhnlich, denn der Name war damals wie heute vielleicht Daniel. Also traf man häufig. Also stellt er ihnen vor, wen wollt ihr, dass ich euch freigebe? Jesus, den Sohn Abbas, den Sohn des Vaters, oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Messias. Und sie wählten eben diesen Barabbas und ließen Jesus somit, übergaben ihn in die Kreuzigung. Und auch hier nochmal eine große Tragik und Ironie, denn dieser Barabbas war ja verurteilt dafür, dass er einen Aufstand angezettelt hat und eben sich gegen das Reich aufgelehnt hat. Und Jesus wurde genau dafür unschuldig verurteilt, was der andere begangen hat. Er wurde ja auch, wir hatten es gelesen, ihm wurde vorgeworfen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Genau das hat Barabbas gemacht. Jesus nicht, aber er wurde dafür bestraft. Barabbas, der Schuldige, ging frei aus und Jesus, der Unschuldige, wurde an sein Kreuz letztlich gehängt. Und genau das kann eben auch uns, mir und dir Ostern heute, Karfreitag und dann Ostern heute bedeuten und soll es. Und genauso wie dieser Barabbas sich gefühlt hat, dann auszugehen aus der Zelle, ist vielleicht das gar nicht glauben zu können, so können auch wir uns heute fühlen und freuen über das, was geschehen ist. Denn wir wissen, es war nicht einfach nur eine Willkür der Geschichte, dass das so geschah. In Apostelgeschichte 4, 27 und 28 steht, dort betet die Gemeinde, ja, wahrhaft, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Gott hatte es vorher so geplant, dass Jesus an dieser Stelle gekreuzigt werden sollte. Und wir erfahren auch, dass Jesus sich freiwillig dem hingegeben hat, weil sein Anspruch ihm wahr ist. Er ist der Sohn Gottes und war der Sohn Gottes. Er hätte sich darum auch helfen und retten können, aber er tat es nicht, weil Jesus diesen Mann und jeden anderen, den er dadurch noch befreien würde, frei haben wollte. Denn wir lesen in Hesekiel 33,11 über Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Das ist Gottes Wille für die Sünder, die er schon längst verurteilt hat zu diesem hohen Strafmaß. Er will nicht, dass sie sterben und verloren gehen. Und darum, weil er die Menschen liebt, ließ er damals Jesus ans Kreuz gehen. Und das kann eben auch für mich und für dich gelten. Denn Johannes 3,16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und in 1. Johannes 2,2, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Denn er wurde nicht nur von Menschen damals misshandelt, sondern auch von Gott dabei verlassen und als Verbrecher behandelt. Von Gott behandelt, wie er uns behandelt hätte und wie er diesen Terroristen behandelt hätte. So hat er Jesus behandelt. Und seine Zeit, auch wenn es recht kurz war, dort am Kreuz, war wertvoll genug, um eben die Schuld von uns allen aufzuwiegen. Und auch das wurde eine Sache, die ich dich nur auffordern kann, im Glauben anzunehmen. Denn er war sündlos, er hatte wirklich nichts verdient. Und er war der Sohn Gottes und darum mehr wert als wir alle zusammen für Gott, den Vater. Und dass er das ist, hat er bewiesen, indem er aus den Toten auferstanden ist, an Ostersonntag dann, woran wir in 2 Tagen gedenken werden. Und so ist eben das Angebot Gottes, dass er eben einen anderen bestraft hat für deine Schuld, wie dieser Barabbas. Auch du bist gerechterweise unter Gottes Urteil. Gerechterweise ist das Urteil schon gefällt. Aber Jesus steht da und er ging an dein Kreuz, um deine Strafe unschuldig zu tragen für genau das, was du verbrochen hast, wie es bei Barabbas war. Exakt das, was er getan hat, dafür wurde er verurteilt und am Ende ins Kreuz geschlagen. Aber ich möchte auch hier nochmal betonen, diese Sache kannst du gemeinsam mit Barabbas haben, musst es aber nicht. Die ersten 4 sind auf jeden Fall. Ja, daran ist überhaupt nichts zu rütteln. Aber das Letzte kann für dich gelten. Denn diese Begnadigung, die Barabbas einfach so bekommen hat, die will Gott nur dem geben, wie es in Johannes 3,16 hieß, der daran glaubt. Dem, der glaubt. Dem will er diese Begnadigung geben. Und zwar, woran glauben? Nicht nur, dass es Gott gibt, nicht nur, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit sich eben auch dem Christentum irgendwie zurechnen. Es reicht nicht mal so weit zu gehen, zu glauben, ja, ich glaube, dass Jesus Wunder getan hat und auferstanden ist. Nein, Gott will den Glauben in uns sehen, dass wir anerkennen, dass du anerkennst, dass du ein genauso verurteilter Rebell bist, wie es Barabbas war. Dass du eben zu Recht unter diesem Urteil bist und deshalb diese Befreiung brauchst. Es ist darum unbedingt notwendig, dass du das Urteil über dich selbst fällst, dass du dich selbst als diesen Sünder hinstellst, um nicht einmal erst vor Gott als solcher überführt zu werden. Dass du es jetzt schon tust und dann auf der anderen Seite aber auch im Glauben annimmst, dass wie bei diesem Barabbas Jesus an quasi im übertragenen Sinn an deinem Kreuz hing, deine Strafe getragen hat, du ewig in der Hölle abgesessen hättest und dir damit alle Sünden vergeben sind, du Frieden mit Gott hast, ohne jeden Verdienst, allein durch den Glauben, wie die Schrift es sagt, und damit auch die Gewissheit hast, einmal bei Gott zu sein nach dem Tod. Das ist das Angebot Gottes an uns und immer wieder neu an Karfreitag. Und den einen, der es noch nicht angenommen hat, immer wieder neu das Angebot, nimm es doch an. Und auf der anderen Seite, ja, auch immer wieder die Erinnerung für den, der es angenommen hat, eben sich daran zu freuen und dementsprechend nun auch, dementsprechend sich diesem Gott hinzugeben und auch zu handeln. Denn es gibt noch eine weitere Person und darum lese ich nun, die sich dann auch jeder Christ, der eben schon das für sich wirklich in Anspruch genommen hat, in der jeder Christ sich dann auch wiederfinden muss, nämlich lesen wir dann in Vers 26, wir lasen zuvor, dass Jesus nun eben dem Tod übergeben wurde, dass er gegeißelt wurde, verspottet wurde und dann eben nach Golgatha geschickt wurde. Und dann lesen wir in Vers 26, und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Was hat es mit diesem Mann auf sich? Dieser Mann, nun, wir sehen Jesus. Wir wissen aus Johannes, er trug zuerst sein Kreuz auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Und das war üblich damals, dass die Hinzurichtenden das selbst tun mussten. Aber Jesus ist scheinbar unterwegs zusammengebrochen. Und so wurde irgendein willkürlicher Mann herausgenommen aus der Menge, ihm das Kreuz zu tragen. Aber es erinnert uns nicht aus Versehen daran, dass Jesus sagte, Wer nie, mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der nehme sein Kreuz auf sich. Und so können wir uns darin wiedersehen. Jesus war in diesem Moment auf dem Weg, unsere Sünden zu sühnen. Er wurde schon ausgepeitscht, er wurde schon schrecklich misshandelt. Also das ist nicht eine Peitsche, wie mit der man ein Pferd behandelt, sondern eine Geißel, in der noch dicke Metallsplitter eingeflochten waren, die einem den kompletten Rücken aufgerissen haben. So wurde er misshandelt und dann wurde dieser Mann aus der Menge herausgenommen und musste eben dieses Kreuz ihm nachtragen. Und auf der einen Seite auch etwas, was einen gewissen Sport mit sich brachte, weil er eben auf diesem Zug dann dabei war, was gewisses Leid mit sich brachte, weil es eben doch relativ schwer war, das zu tragen. Aber genau so ist es mit dem, was der Glaube uns nun kostet. Das können wir auch darin wiederfinden. Es ist eine gewisse Last, es steckt ein gewisser Spott dahinter. Aber verglichen damit, wer vor uns hergeht, um für uns unsere Schuld auf sich zu nehmen, ist es nicht mal erwähnenswert. Und so sind wir aufgefordert, Jesus einfach damit diese Ehre zu erweisen, auch unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen, indem wir ihm gehorchen und bereit sind, uns zu ihm zu stellen, ihm, der bereit war, das für uns zu erleiden. Das waren zwei Menschen, in denen wir uns eben wiederfinden konnten in diesen Ereignissen. Aber um zum Abschluss zu kommen, möchte ich nochmal zwei zeigen, kürzer. Und zwar geht das nun wieder an die, die eben noch nicht das für sich in Anspruch genommen haben. Und zwar lese ich darum nochmal ab Vers 39, gleiches Kapitel, Lukas 23, ab Vers 39. Dort steht, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach. Und dazu sei gesagt, Jesus wurde, wie den meisten bekannt, zwischen zwei anderen oder zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch darin müssen wir uns zwangsläufig wiederfinden, in einem von beiden. Denn bei Barabbas wissen wir nicht, wie es mit ihm weiterging. Wir wissen, er wurde freigelassen. Und es könnte sein, dass er wirklich sehr zutiefst davon getroffen war, von Dankbarkeit überwältigt und gesagt hat, von nun an, ja, will ich Gott mein Leben weihen. Vielleicht hat er dann, oder mit Sicherheit hat er erfahren, wer es denn war, wer sich für ihn hingegeben hat, wer nun an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Vielleicht hat er auch die ganze Ironie darin gesehen und hat dann auch zwei Tage später erfahren, wie dieser Mann von den Toten auferstanden ist und hat geglaubt, dass dieser auch wirklich nicht nur auf Erden, sondern ewig für seine Sünden gestorben ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist er einfach wieder zurück zu ja, seinem alten Trott, ist vom Gefängnis in seine, ja, zurück zu seinen alten Freunden und Weggefährten gegangen. Sie haben den nächsten Aufruhr geplant und er ist eben ein Jahr später wieder gefangen worden und doch hingerichtet worden. So kann es eben auch hier sein, dass auch wer das nun hört, vom Laptop geht oder nach Hause geht und einfach zurückgeht und auch diese Botschaft abermals, wie jedes Jahr, keinen Einfluss auf ihn hat, er nicht bereit ist, wie Barabbas eben diese Befreiung anzunehmen, nicht bereit ist, wie Simon von Kyrene, auch dem Herrn nun sein Kreuz nachzutragen, aus Dankbarkeit. Und diese zwei Möglichkeiten spiegeln sich eben wieder in diesen zwei wieder. Der eine Gehängte lästert Jesus bis zum Tod, der andere, ja, tut kurz vor Lebensende dieser Stelle eben doch anerkennen. Und zwar was? Was sehen wir? Einerseits Vers 41, dass er gerechterweise empfängt, was er empfängt. Er sieht seine Schuld ein. Und andererseits, dass er eben daran glaubt, dass dieser, der gerade neben ihm gekreuzigt wird, in Wahrheit der Herr ist, der einmal herrschen wird in alle Ewigkeit. Und Jesus' Versprechen an ihn ist, aufgrund dieses Glaubens, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist eben auch sein Versprechen an dich, wenn du in diesem Glauben zu ihm kommst, das annimmst. Hast du es so angenommen? Ich frage dich, Gott fragt dich. Und an dieser Stelle kann ich natürlich nicht weitergehen. Ich konnte es wie jedes Jahr schildern. Das hat mich gefreut. Aber diese Frage stellt nun Gott dir. Denn Gott sieht jetzt in jedes Herz, der hier zuhört. Er sieht, bei wem, ja, welches Herz ihm schon zugetan ist und wer es nicht. Er sieht, wer eben immer noch damit hadert und sagt, ich habe das nicht verdient, ich muss nicht in die Hölle, das ist Quatsch. Und wer vielleicht, und wer es doch eben schon überführt ist, er sieht, wer an Jesus, auf Jesus vertraut und wer nicht. Und er fragt dich eben heute wieder, ja, willst du glauben wie der Zweite oder spotten wie der Erste? Und meine Empfehlung und meine Ermahnung ist an jeden, nimm dieses Geschenk an. Was wäre, wenn du auch noch heute, wie damals dieser Mann am Kreuz, sterben würdest? Frage dich, würde auch dir heute das schon gelten, dieses Versprechen von Jesus? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich hoffe es, ich wünsche es mir für jeden. Ich habe lange im Voraus und werde im Nachhinein beten, dass Hörer, die das noch nicht angenommen haben, das wirklich annehmen werden. Und Gott wünscht es sich genauso, dass jeder dieses Geschenk annimmt. Aber mit diesen Gedanken muss ich eben jeden gehen lassen. Das muss nun jeder selbst für sich vor Gott voll verantworten. Und ich hoffe, dass jeder, der das angenommen hat, sich heute auch sehr darüber freuen kann, was damals für ihn geschehen ist, es ein wenig mehr erfassen kann und dass sonst jeder noch einen gesegneten Karfreitag hat. Amen.
Ja, vielen Dank, Felix. Wir wollen dann noch gemeinsam ein Lied hören, und zwar die Nummer 510, O du Lamm Gottes.
dich will ich preisen.